Hat die Ukraine die Nord Stream Pipeline angegriffen, steht die deutsche Regierungskoalition kurz vor dem Zusammenbruch wegen einer Handvoll Milliarden Euro. Wird die EU in der Lage sein, zu zensieren, was sie sagen und hören, egal wo auf der Welt sie leben? Und wie lange dauert es noch, bis der Iran eine Atomwaffe hat? Über all das und mehr sprechen wir in der heutigen Ausgabe des Wochenrückblicks von Trumpet World. Das Interview von Elon Musk mit Präsident Donald Trump war wahrscheinlich das meistgesehene Nachrichteninterview der Woche. Es ist vielleicht genauso bemerkenswert für die Reaktion darauf, wie für das, was Mr. Trump tatsächlich gesagt hat. Und hier ist unser US-Korrespondent Andrew Miller, um uns mehr darüber zu erzählen.
Ja, normalerweise spreche ich in der Sendung Die Woche im Rückblick nicht gerne über Interviews. Ich konzentriere mich lieber auf Dinge, die tatsächlich passiert sind, als auf Menschen, die über Dinge sprechen, die passiert sind. Aber in diesem Fall ist es eine Neuigkeit, wenn Elon Musk und Donald Trump, der reichste Mann der Welt und der Spitzenkandidat der Republikaner, beide zu den 500 reichsten Menschen der Welt gehören. Über 1 Million Menschen schalteten ein, um es zu sehen. Die ganze Welt war also eine Zeit lang auf dieses Interview fixiert. Und sie sprachen über eine Vielzahl von Themen. Sie sprachen über Einwanderung, sie sprachen über die Regierung Biden, sie sprachen über den Klimawandel, sie sprachen über KI, sie sprachen über Brücken. Ein wirklich faszinierender Blick in die Köpfe zweier faszinierender Menschen. Ein Ereignis, das Trumps Kampagne am meisten helfen könnte, ist Elon Musk. Er hat sich geoutet und zugegeben, dass er ein großer Befürworter des Klimawandels ist und im Laufe der Jahre eine Menge liberaler Anliegen unterstützt hat. Er hat bei beiden Wahlen für Barack Obama gestimmt. Er hat für Hillary Clinton gestimmt. Er hat für Joe Biden gestimmt. Er ist also beileibe kein eingefleischter Republikaner. Aber dann hat er den Leuten die Meinung gegeigt. Er gab zu, dass er sich geirrt hatte und sagte, dass die Regierung Biden, von der er dachte, sie würde gemäßigt sein, so radikal war, dass er wirklich das Gefühl hat, dass sogar die gemäßigten Liberalen Donald Trump unterstützen müssen. Nicht, weil Trump unbedingt ein gemäßigter Liberaler ist, sondern weil die radikale Linke so radikal geworden ist, dass selbst die gemäßigten Liberalen der republikanischen Seite fast näher stehen als der demokratischen Seite. Und Elon Musk weiß das besser als die meisten anderen. Wie ich schon sagte, ist er nicht weit rechts. Er glaubt nur an die Meinungsfreiheit, die erst kürzlich zu einer Sache wurde, an die nur scheinbar rechte Menschen glauben. Weil die Medien so hart gegen die freie Meinungsäußerung vorgegangen sind. Und da wurde Trump aus Twitter geworfen. Das war sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und Elon Musk dazu veranlasste, Twitter zu kaufen. Damals war er noch kein Trump-Anhänger. Er sagte, nun, ich unterstütze Trump nicht. Aber er meinte, die Tatsache, dass diese Social-Media-Unternehmen einen amtierenden Präsidenten aus dem Amt jagen können, sei verrückt. Und so gab er 45 Millionen Dollar seines eigenen Geldes aus, um dieses Unternehmen zu kaufen, um wirklich dazu beizutragen, die Meinungsfreiheit in Amerika wiederherzustellen. Und die Welt hat ihn dafür gehasst. Ein demokratisches Superpack in den Vereinigten Staaten versucht, Elon Musk wegen des Interviews zu verklagen und behauptet, Twitter habe dieses Interview gesponsert. Und als es einige technische Probleme gab, habe er Twitter-Mitarbeiter dafür bezahlt, die technischen Probleme zu beheben. Sie versuchen, dies als Verstoß gegen den Wahlkampf zu verfolgen. Sie sagten, sie können Donald Trump nicht über ihr eigenes Unternehmen unterstützen, ohne dass dies ein Verstoß gegen den Wahlkampf wäre. Und ich glaube nicht, dass diese Klage sehr weit kommen wird.
Vermutlich können sie dann auch CNN und MSNBC und all die anderen linken Nachrichtensender wegen genau der gleichen Sache verklagen. Vermutlich würden sie sich dann auch der Wahlkampfverstöße zugunsten der Demokraten schuldig machen.
Richtig. Es wird ein leicht zu gewinnender Fall sein. Ich glaube nicht, dass sich die beiden so sehr darum reißen. Aber es zeigt den Geist der radikalen Linken in Amerika, die ihr eigenes Unternehmen nutzen und dort einen führenden politischen Kandidaten haben, der darüber spricht, wie radikal der andere politische Kandidat ist. Dann sagen sie, wenn sie gegen uns sprechen, haben wir vielleicht noch nicht die Macht, das rechtlich zu unterbinden. Aber sie haben den Wunsch, das zu unterbinden. Und deshalb spricht Elon Musk davon, dass wir in Amerika wirklich eine freie Meinungsäußerung brauchen, wie ich schon sagte. Und zwar nicht im Sinne von konservativ oder liberal, sondern einfach, damit eine funktionierende Demokratie funktioniert, wo es so schlimm ist wie in den Vereinigten Staaten. Und es wird immer schlimmer in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, in der Europäischen Union ist es sogar noch schlimmer und das wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit. Elon Musk erzählte Donald Trump, dass er am Tag vor dem Interview einen Brief von der Europäischen Kommission erhalten hat, in dem es heißt, dass in dem von Ihnen geplanten Video besser keine Fehlinformationen enthalten sein sollten oder wir werden es zensieren. Wir werden es in Europa zensieren, was verrückt ist. Musk hat noch andere Probleme mit der EU. Er hat sich vor etwa einer Woche kritisch zu den Unruhen in Großbritannien geäußert. Auch deshalb ist die Europäische Kommission gegen ihn vorgegangen, sowohl Elon Musk als auch Donald Trump. Deshalb ist dieses Interview so faszinierend, denn sie haben viele mächtige Feinde auf der ganzen Welt, sowohl in der radikalen Linken in den Vereinigten Staaten als auch in der Europäischen Union, die freie Meinungsäußerung wirklich nicht mögen.
Und diese Reaktion auf das Interview sticht zumindest für mich mehr hervor als das Interview selbst. Das sagt so viel über die gegenwärtige amerikanische Politik aus, in der es einen politischen Kandidaten gibt, mit dem die Leute einfach kein Interview geben wollen. Wenn Sie sich Ronald Reagan oder sogar George W. Bush vorstellen, dann ist es falsch, dass Sie sich überhaupt hinsetzen und ein Interview mit der amerikanischen Öffentlichkeit führen. Vor allem, wenn es sich um einen ehemaligen Präsidenten handelt, das ist verrückt. Und auch die Reaktion Europas ist meiner Meinung nach sehr aufschlussreich. Sie zeigt so viel über ihre Einstellung zur Redefreiheit. Ich glaube, dies stammt aus dem Brief von Thierry Breton, den Sie gerade erwähnt haben. Er sagte, dass wir die potenziellen Schutzrisiken in der EU überwachen, die mit der Verbreitung von Inhalten verbunden sind, die zu Gewalt, Hass und Rassismus in Verbindung mit wichtigen politischen oder gesellschaftlichen Ereignissen auf der ganzen Welt anstiften können. Und er fährt fort: Wir glauben, dass Sie noch nicht einmal das Interview geführt haben, aber wir glauben, dass Sie gegen das Gesetz verstoßen werden. Und wir versuchen, Sie einzuschüchtern, damit Sie es nicht tun. Aber es entlarvt die Wahrheit hinter all diesen verschiedenen Institutionen. Sie wissen schon, die radikale Linke und die Europäische Union. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, hat einen Artikel in der April-Ausgabe der Posaune veröffentlicht. Er trägt den Titel »Der Krieg der EU gegen die Meinungsfreiheit«. Darin schreibt er, dass wir die autoritären Tendenzen der heutigen europäischen Führer genau beobachten müssen. Wenn sie nicht so denken wie Sie, nennen sie ihre Ansichten Desinformation und vernichten sie einfach. Je mehr Kontrolle und Macht sie erlangen, desto gewalttätiger wird der Krieg um die freie Meinungsäußerung werden. Und es ist unglaublich, was sie hier tun. Sie haben ein Interview mit einem ehemaligen US-Präsidenten bei einer US-Präsidentschaftswahl, das von einem US-Unternehmen auf US-Boden durchgeführt wurde. Und die EU schaltet sich ein und sagt, dass sie das nicht tun dürfen. Das ist atemberaubend in ihrem Bestreben, die Meinungsfreiheit auf der ganzen Welt zu unterdrücken. Ich meine, wir haben es in Großbritannien gesehen. Ich denke, es war noch lächerlicher, weil das Vereinigte Königreich nicht so viel Macht wie die EU in diesen regulatorischen Fragen hat. In Großbritannien hat der Leiter der britischen Metropolitan Police, ich glaube, es war, sagen wir, mit der Auslieferung von Elon Musk gedroht. Das ist absurd. Er war mit seinen Äußerungen zu den Unruhen nicht einverstanden und sagte: Nun, wir werden Elon Musk jagen. Wir wollen ihn ins Gefängnis stecken. Das ist aus den Fugen geraten. Ich bin sicher, er weiß, dass das nicht passieren wird, dass man jemanden nicht einfach aus den Vereinigten Staaten ausliefern kann, wo er den Schutz des ersten Verfassungszusatzes genießt. Aber es gibt einen gestörten Geist, und zwar einen gestörten Geist in den britischen Politikern. An der Spitze Europas zählen nur die eigenen Überzeugungen, die man überall auf der Welt durchsetzen will. Und wenn es um Europa geht, dann tun sie das zum Teil bereits. Facebook und Twitter haben sich ein wenig gewehrt. Aber wissen Sie, viele dieser Unternehmen, YouTube, wollen in Europa Geschäfte machen. Sie wissen, dass Europa das nutzen kann, um ihnen zu drohen oder sie mit Geldstrafen zu belegen. Milliarden von Pfund sind verloren. Und viele dieser Unternehmen haben nicht das Rückgrat von jemandem wie Elon Musk. Und wenn es darum geht, zu zahlen oder die freie Meinungsäußerung ein wenig so zu zensieren, wie es die EU will, denken sie im Großen und Ganzen genauso. Mark Zuckerberg und einige dieser anderen und Google, wissen Sie, die denken sowieso in die gleiche Richtung wie die europäischen Eliten. Also machen sie mit. Aber was sagt das aus, dass Europa die Meinungsäußerung auf der ganzen Welt zensieren will? Und ich glaube, das ist es, worüber niemand wirklich spricht. Und das ist etwas, worauf der Artikel von Herrn Flurry wirklich eingeht. Was sagt es über den Charakter dieser europäischen Macht aus, dass sie die Zensur beherrschen will? Egal wo sie sind, wir wollen kontrollieren, was sie zu sagen haben. Das zeigt den Geist dieses Imperiums, das in Europa aufsteigt. Es ist derselbe Geist, den wir schon einmal gesehen haben, es ist der Geist des Heiligen Römischen Reiches. Herr Flurry schrieb, die europäische Geschichte ist voll von Beispielen dafür, was geschah, wenn Führer große Macht erlangten. Studieren Sie zum Beispiel das mittelalterliche Heilige Römische Reich und Sie werden sehen, wie sie mit Desinformation umgingen. Sie beschuldigten Menschen der Ketzerei und folterten oder töteten sie dann. Die biblische Prophezeiung macht jedoch deutlich, dass dies nicht nur Geschichte ist. Schon bald wird Deutschland an der Spitze eines europäischen Reiches, einer modernen Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches, zur herausragenden Supermacht der Welt aufsteigen. Und ich denke, die Menschen könnten, vielleicht haben sie einige dieser Prophezeiungen gehört, vielleicht haben sie gehört, wie wir über den Aufstieg Europas zur Supermacht gesprochen haben. Und sie haben gedacht, ob die wirklich die Welt beherrschen wollen? Ist das vielleicht ein bisschen extrem? Und sie sehen in dem, was Europa hier tut, eine erfüllte Prophezeiung und es entlarvt diesen Geist. Tut mir leid, Andrew, ich wollte eigentlich, wenn Sie schon nicht als Hauptthema darüber sprechen, dann doch als Hauptthema über Europa. Ich habe es ein wenig entführt, um meinen europäischen Blickwinkel einzubringen. Ich glaube, Sie wollten ein wenig mehr darüber sprechen, wie das Ganze mit den Prophezeiungen für die Vereinigten Staaten zusammenhängt.
Nun, ich denke, ich kann ein wenig von beidem tun. Und vielleicht möchten Sie noch mehr über den europäischen Aspekt sagen. Unser Chefredakteur, Herr Gerald Flurry, hat vor einigen Jahren einen Schlüssel Davids mit dem Titel Daniel 8, 12, eine doppelte Prophezeiung herausgegeben, in dem es um diesen Vers in Daniel 8, 12 geht, in dem es um diese Antiochus-Figur geht, die die Wahrheit in den Boden gestampft hat. Daniel 8, 12, eine doppelte Prophezeiung, konzentriert darauf, dass es eine Antiochus-Figur gibt, die die Wahrheit in der Kirche zu Boden wirft, und eine Antiochus-Figur, die die Wahrheit in den Vereinigten Staaten von Amerika politisch zu Boden wirft. Aber wenn Sie unsere andere Literatur lesen, werden Sie wissen, dass es noch eine dritte Antiochus-Figur gibt, die in einer modernen Wiederbelebung des Heiligen Römischen Reiches die Wahrheit zu Boden geworfen hat. Drei Antiochus-Figuren also, eine in Gottes Kirche, eine in den Vereinigten Staaten, eine in Europa. Alle sind in mancher Hinsicht sehr unterschiedlich, aber alle teilen den gleichen Hass auf die Meinungsfreiheit, wenn man das so sagen kann. Die Antiochus-Figur in der Kirche. Wenn Sie diese Sendung schon länger verfolgen, wissen Sie, dass er behauptet hat, es sei seine christliche Pflicht, Herrn Armstrongs Buch Geheimnis der Zeitalter nicht erscheinen zu lassen. Die Antiochus-Figur in den Vereinigten Staaten hat gute Verbindungen ins Silicon Valley und hat eine Menge Fäden gezogen, um sicherzustellen, dass Dinge wie der Laptop von Hunter Biden und andere Informationen, die seiner politischen Kontrolle über das Land schaden könnten, nicht bekannt werden. Sie werden von Twitter zensiert.
Elon Musk hat mit dem Kauf von Twitter dazu beigetragen, dies zu verbessern.
Aber es war wirklich schlimm, als Barack Obama noch an der Macht war. Und dann gibt es noch eine andere Sache in Europa, wo Sie den gleichen Geist sehen. Wenn Sie hören, dass Elon Musk und Donald Trump ein Interview geben werden, schicken Sie ihm noch am selben Tag einen Brief, in dem es heißt, wenn Sie in diesem Interview etwas sagen, womit wir nicht einverstanden sind, wird das Konsequenzen haben. Sie sehen, das ist der Geist, der die Wahrheit auf den Boden wirft. Sie lassen die Menschen nicht einmal entscheiden, ob sie glauben wollen, dass das, was Trump über die globale Erwärmung oder den europäischen Automarkt gesagt hat, wahr ist. Die Angst ist so groß, dass sie nicht selbst entscheiden können, weil wir sie nicht einmal davon hören lassen werden. Es ist so, als würden sie glauben, was wir ihnen sagen. Sonst glauben sie es nicht.
Ich bin wirklich froh, dass Sie das ansprechen. Ich denke, das ist eine ausgezeichnete Art und Weise, um zu zeigen, wie direkt dies mit der biblischen Prophezeiung zusammenhängt. Und ich finde auch das hier sehr interessant. In der letzten Ausgabe der Posaune hat Mr. Flurry einen Artikel über den von Ihnen erwähnten Antiochus veröffentlicht. Und er geht auch auf einige andere Prophezeiungen ein, die zeigen, dass Gott beginnt, diesen Antiochus zum Schweigen zu bringen. Und er spricht darüber, wie Barack Obama diese Rolle erfüllt hat, und er sagt, dass Barack Obamas Macht vor unseren Augen schwindet. Und an anderer Stelle spricht er davon, dass wenn Sie Barack Obama diesen Antiochus in Amerika schwinden sehen, es einen dritten europäischen Antiochus geben wird, der die Wahrheit auf dieselbe Weise unterdrücken wird. Und während Sie sehen, wie Barack Obamas Macht schwindet, tritt die Europäische Union als globale Kraft auf, die versucht, Twitter zu zensieren. Sie sehen, wie der Geist des Antiochos in Europa aufsteigt. Und ich sage nicht, dass Thierry Breton oder dieser bestimmte europäische Führer dieser Antiochos ist. Ich denke, es ist durchaus möglich, dass er von diesem Antiochos beeinflusst ist. Aber ich dachte wirklich, dass dies ein sehr wertvoller Aspekt ist, den ich hervorheben sollte. Aber das war natürlich nicht die einzige Nachricht aus den Vereinigten Staaten in dieser Woche. Ich denke, Sie haben einen kurzen Überblick über einige der anderen wichtigen Nachrichten für uns, Andrew.
Ja, in der angloamerikanischen Region ist immer viel los. Eine der beunruhigendsten Geschichten, die ich in diesem Jahr gehört habe und an die viele wahrscheinlich nicht denken, ist die, dass sich der Schiffbau in den Vereinigten Staaten in der schlechtesten Verfassung seit 25 Jahren befindet, wie AP News diese Woche berichtete. Sie sagten, dass Amerika in diesem Jahrzehnt nur noch etwa 300 Marineschiffe haben wird, während China wahrscheinlich etwa 430 haben wird. Amerika ist bereits hinter China zurückgefallen, was die absolute Zahl der Marineschiffe angeht, und baut nicht viel mehr. Im Falle eines zukünftigen Handelskrieges oder eines Krieges um die Seetore, der in 5. Mose 28 und 52 prophezeit wird, hat Amerika also nicht mehr die Ressourcen, die es früher hatte, um diese Seetore zu verteidigen. Wir erleben auch einen weiteren Fehlinformationsangriff. Wir haben bereits ein wenig über die Kommentare von Elon Musk zu den Unruhen in Großbritannien gesprochen. Aber einer der wenigen britischen Geheimdienstagenten, die jeder in Amerika kennen sollte, ist Christopher Steele, der das berühmte Steele-Dossier verfasst hat, in dem Donald Trump fälschlicherweise der geheimen Absprachen mit Russland beschuldigt wird. Jetzt ist er zu seinen alten Tricks zurückgekehrt und behauptet, Moskau stecke hinter einigen der Proteste gegen die Einwanderung in Großbritannien und versucht, den britischen Politiker Nigel Farage wegen einer Beteiligung an diesen Unruhen zu ermitteln. Es sieht also so aus, als sei möglicherweise ein weiteres gefälschtes Dossier von Christopher Steele in Arbeit.
Sehr gut. Vielen Dank für diese Information, Andrew. Aber wir haben auch weiterhin bemerkenswerte Nachrichten aus der Ukraine. Ich glaube, wir haben uns sehr schnell an die Vorstellung gewöhnt, dass ein Landkrieg in Europa mit Hunderten von Panzern und Zehntausenden, vielleicht sogar noch mehr Männern, irgendwie normal ist. Und oft schafft er es nicht einmal in die Schlagzeilen. Aber selbst dieser normale Krieg hat jetzt eine Art abnormales Stadium erreicht, in dem wir mehr Nachrichten darüber sehen. Jeremiah hält uns also auf dem Laufenden, was diese Woche in der Ukraine passiert ist.
Ja, dies ist wirklich ein folgenschwerer Krieg. Ich bin froh, dass Sie das erwähnt haben, über die Gefahr, dies für etwas Gewöhnliches zu halten, denn es ist eine wirklich bedeutsame Geschichte. Und die Invasion der Ukraine in Russland geht weiter. Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Russland von einer ausländischen Armee überfallen wird. Als wir letzte Woche über die ukrainische Invasion in der russischen Region Kursk sprachen, kontrollierte die Ukraine nur etwa 130 Quadratmeilen russischen Bodens. Aber in den letzten Tagen sind sie weiter vorgedrungen und die Ukraine kontrolliert jetzt fast 400 Quadratmeilen. Dieses Gebiet umfasst mindestens 44 russische Städte, Ortschaften und Siedlungen. Und Russland bestreitet dies nicht. Sie haben sogar den föderalen Notstand ausgerufen, nicht nur für Kursk, sondern auch für die benachbarte Region Belgorod, direkt südlich von Kursk. Wenn Sie sich diese Landfläche auf einer Karte ansehen und sie mit den Frontlinien in der Ukraine vergleichen, wird deutlich, dass die Ukraine jetzt in etwa einer Woche mehr von Russland erobert hat als die Russen in der Ukraine in etwa 8 Monaten. Und einige dieser Städte und Ortschaften, die die Ukraine jetzt kontrolliert, sind auch recht bevölkerungsreich. Wenn Sie alle Einwohner zusammenzählen, kommen Sie auf Zehntausende, möglicherweise sogar auf etwa 100.000 russische Zivilisten, die sich jetzt auf dem vom ukrainischen Militär besetzten Gebiet befinden. Diesen Russen wird erlaubt zu evakuieren, wenn sie dies wünschen. Es gibt auch Hunderte von russischen Soldaten, die entweder von den ukrainischen Streitkräften gefangen genommen wurden oder sich ihnen ergeben haben. Aber diese Invasion war dramatisch und blitzschnell und sie scheint die Russen fast völlig überrascht zu haben. Und am Mittwoch haben die Ukrainer diese Landinvasion mit einem massiven Drohnenangriff kombiniert. Es war der größte Drohnenangriff in den gesamten 2,5 Jahren, seit dieser Krieg in vollem Umfang begonnen hat. Weit über 100 Drohnen wurden abgefeuert und Russland konnte die meisten von ihnen abschießen. Aber soweit wir wissen, haben sie die meisten erwischt, aber nicht alle, weil die Schwärme so dicht waren, dass sie nicht alle erwischen konnten. Die Ukrainer haben gezielt russische Luftwaffenstützpunkte angegriffen und es ist ihnen gelungen, 4 dieser Stützpunkte zu treffen. Diese befinden sich in Savasleka, Borisoglewsk, Woronage und Kursk. Mit den Angriffen auf diese Luftwaffenstützpunkte will die Ukraine verhindern, dass die Russen sie für Angriffe auf ukrainische Militärpositionen innerhalb Russlands nutzen können. Das zeigt ihnen also, dass die Ukraine nicht vorhat, sich in absehbarer Zeit aus Russland zurückzuziehen. Und bisher haben die Russen noch keine Strategie entwickelt, um sie zurückzudrängen. Russland hat zwar einige seiner Truppen aus der Ukraine abgezogen und sie in Kursk neu stationiert, aber das reicht noch nicht aus, um die Dynamik zu verändern. Und Wladimir Putin, ich möchte ein paar Bemerkungen erwähnen, die er am Montag zu diesem Thema gemacht hat. Er hielt eine Ansprache zu diesem Thema. Er versuchte seinem Volk zu versichern, dass dieses Problem beherrschbar ist. Er versprach auch den Russen, die gezwungen waren, ihre Häuser zu evakuieren, etwas Geld zu geben. Aber in diesem Video wird deutlich, dass Putin von der ganzen Sache verwirrt ist. Für ihn sollte so etwas nicht möglich sein, denn seine Berater haben es so eingerichtet, dass sie ihm wirklich nur gute Nachrichten überbringen. Seit Monaten wird ihm gesagt, dass das ukrainische Militär schon sehr bald zusammenbrechen wird. Das ist es, was seine Propagandisten ihm sagen. Wissen Sie, sie füttern ihn mit seiner eigenen Propaganda. Aber dann kommt so etwas und er ist gezwungen zuzugeben, dass vieles von dem, was ihm erzählt wurde, nicht stimmt. Und Sie können die Verwirrung und die Wut in ihm in dieser Videoansprache, die er gehalten hat, wirklich sehen. Das bedeutet aber nicht, dass sich Putins Ziele geändert haben. Es ist also schwer zu sagen, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickeln wird, aber wir werden sie genau im Auge behalten.
Bei uns ist auch Mihailo Cekic, der, wie ich finde, einen interessanten Hinweis auf einige der historischen Parallelen geben kann.
Ja, als Sie davon sprachen, Jeremiah, war das Erste, was mir in den Sinn kam, dass dies sehr nach Josef Stalins Geisteszustand unmittelbar vor dem deutschen Einmarsch in die Sowjetunion und in den ersten Momenten danach klingt. Stalin hatte bekanntlich nur Ja-Sager um sich herum und das ging so weit, dass verschiedene Gouverneure, die für verschiedene Regionen zuständig waren, bei Wirtschaftslieferungen innerhalb der Sowjetunion die Warenlieferungen anderer entführten, nur um ihre eigenen Quoten zu erfüllen und Stalin gute Nachrichten zu überbringen. Und so war es auch mit dem Militär. Und als Stalin glaubte, dass Hitler auf keinen Fall in die Sowjetunion einmarschieren würde, weil der russische Handel für ihn zu profitabel war. Als dann die Invasion stattfand, hatte er eine Art Nervenzusammenbruch und zog sich für mehrere Tage in seine Datscha zurück, während alle seine Militärs überhaupt keine Nachricht von ihm erhielten und nicht wirklich wussten, was sie tun sollten. Und der Grund, warum mich das ein wenig aufgeregt hat, ist, dass unser Chefredakteur, Herr Fleury, seit Jahren darauf hinweist, dass der Weg, auf dem sich Putin im Moment befindet, dem von Stalin ähnelt und wir erleben werden, dass er sich immer mehr wie Stalin verhält. Und als er diese Bemerkungen machte, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, aber Russland, ich meine der Krieg in der Ukraine, hatte offensichtlich noch nicht stattgefunden. Russland war immer noch ein, Zitat, normales Land. Die Menschen lebten ein viel besseres Leben als in der Sowjetunion. Es wäre leicht gewesen, das zu sehen und zu denken, oh, das ist ein bisschen übertrieben. Aber in diesem Fall sehen Sie, dass er sogar die gleichen Verhaltensmuster an den Tag legt wie Josef Stalin.
Ich denke, das ist ein wirklich interessanter Punkt, denn ich habe diesen Punkt schon beim letzten Mal angesprochen. Vielleicht war ich ein bisschen zu stark. In Bezug auf Putin gibt es viel Wunschdenken, weil wir Putin loswerden wollen. Weil er ein blutrünstiger Diktator ist und weil viele Menschen ihn nicht mögen. Wir neigen dazu, uns auf jede schlechte Nachricht für ihn zu stürzen und zu sagen, das war's, es ist vorbei, er ist erledigt. Und dies ist sicherlich eine schlechte Nachricht. Und ich glaube, diese Woche sogar noch mehr als letzte Woche. Aber wie Sie schon sagten, Mihailo, wäre er fast zusammengebrochen. So wie Stalin. Und er war überhaupt nicht niedergeschlagen, er sah irgendwie niedergeschlagen und ohnmächtig aus. Es sah so aus, als wäre es für ihn so gut wie vorbei, und er blieb, zum Leidwesen Russlands, noch viele Jahre an der Macht. Ich denke, er ist wahrscheinlich besser als Hitler, aber demokratisch war er sicher nicht. Aber wie auch immer, der Punkt ist, dass es für Wladimir Putin nicht unbedingt vorbei ist. Ich glaube, die andere Geschichte aus Asien, zu der ich gerne Ihre Meinung hören würde, Jeremiah, Ich musste laut lachen, als ich sie zum ersten Mal sah, diese Schlagzeile, dass Deutschland endlich einen Haftbefehl gegen die Person erlassen hat, die an der Sabotage der unterseeischen Nord Stream Gas Pipelines beteiligt war. Und zwar gegen einen Tauchlehrer, der zumindest im Haftbefehl nur als Wladimir Z. bekannt ist. Was natürlich ziemlich lustig war, wenn der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky heißt. Die Vorstellung, dass er persönlich in die Ostsee hinuntergefahren ist und diese Sprengsätze platziert hat. Aber am nächsten Tag veröffentlicht das Wall Street Journal einen Exklusivbericht, in dem es heißt, dass die Ukraine tatsächlich die Schuld trägt. Was halten Sie davon?
Ich habe das Gefühl, dass dies möglicherweise der Abschluss einer Geschichte ist, die für viele Nachrichtenbeobachter sehr interessant war. Ich glaube, es ist jetzt etwa ein Jahr her, vielleicht eher zwei, dass diese Pipeline zerstört wurde. Die Beweise, die ich bisher gesehen habe, dass es sich um einen ukrainischen Einzeltäter handelt, sind überzeugend. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass möglicherweise noch mehr dahinter steckt, was wir nicht wissen.
Ja, ich neige dazu, dem zuzustimmen. Die Ukraine ist seit langem mein Hauptverdächtiger. Ich glaube, vor einiger Zeit kam die Geschichte von Seymour Hersh heraus, in der es hieß, die CIA habe es getan. Da es in Osteuropa so viele willige Stellvertreter gibt, kam es mir ziemlich seltsam vor, dass die CIA es selbst getan hat, anstatt sich selbst ein wenig plausibel zu machen, indem sie der Ukraine dabei geholfen hat. Oder so ähnlich. Und dann gab es vieles im Hirsch-Bericht, das einfach nachweislich falsch war oder das verschiedene Bewegungen falsch darstellte. Aber hier scheint es mir wahrscheinlicher, dass es die Ukraine gewesen sein könnte. Ich fand es ziemlich praktisch, dass Zelensky versucht hat, den Angriff zu stoppen, aber es war zu spät, sodass ihm keine Schuld zugewiesen werden konnte. Ich dachte, dass ukrainische Verteidigungsbeamte dem Wall Street Journal gesagt haben, dass sie die Pipeline als legitimes russisches Ziel betrachten, was ich für fair halte, wenn man die Ukraine ist, wenn man von Russland angegriffen wird, aber wenn das die Wahrheit ist, wird das die Ukraine bei Deutschland nicht gerade beliebt machen. Und ich denke, das ist es, was mich im weiteren Verlauf sehr interessieren wird. Ob es sich dabei nicht nur um einen exklusiven Zeitungsbericht handelt, sondern um etwas, das die Menschen untersucht haben und das glaubwürdig ist. Und ob es das ist, was Deutschland tatsächlich glaubt. Wir weisen schon seit langem darauf hin, dass Deutschland wahrscheinlich schon vor einigen Jahren einen Deal mit Russland abgeschlossen hat. Und sogar die Nord Stream Pipelines selbst waren ein Beweis für diese Art von Deal, bei dem die deutsche Industrie wirklich an Russland gebunden wurde und die Abhängigkeit der deutschen Industrie von russischem Gas beschleunigt wurde. Das hat es Deutschland sehr schwer gemacht, sich gegen Russland zu wenden. Deshalb waren diese Pipelines auch so umstritten. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Ukraine sie überhaupt ins Visier genommen hat. Seitdem hat Deutschland diesen heiklen Tanz vollführt, bei dem es sich nicht öffentlich mit den Vereinigten Staaten und mit vielen Menschen in Europa anlegen will. Sie sind besorgt darüber, wie sich das auf ihr europäisches Ansehen auswirken würde. Aber sie versprechen der Ukraine immer wieder Hilfe. Und wenn sie dann eintrifft, ist sie viel weniger beeindruckend, als diese schriftlichen Versprechen tatsächlich waren. Ich frage mich, ob sich die Position Deutschlands in dieser Frage ändern könnte, wenn der Bericht des Journals richtig ist.
Erst in der letzten Woche habe ich gehört, dass selbst die auf dem Papier stehenden deutschen Spenden für die Ukraine nach den jüngsten Abstimmungen um etwa 50% gekürzt worden sind. Und ich denke, wenn dieser Bericht die öffentliche Meinung in Deutschland beeinflusst, könnten wir in den kommenden Wochen und Monaten weitere Kürzungen dieser Art erleben.
Und ich denke, das könnte ziemlich dramatische Auswirkungen auf die deutsche Politik haben. Ich meine, es gibt nur zwei deutsche politische Parteien, die offen für Russland und gegen die Ukraine sind. Und das sind die beiden extremen Parteien. Und in dieser Woche wurde im deutschen Parlament ein Gesetzentwurf zur Stationierung von US-Waffen in Deutschland, von Mittelstreckenraketen in Deutschland verabschiedet, mit dem man Russland entgegentreten will. Und es war nur die Alternative für Deutschland am rechten Rand und diese brandneue linke Partei von Sarah Wagenknecht am linken Rand. Und sie sind die einzigen, die dagegen waren. Wenn die Ukraine das russische Projekt in Deutschland wirklich direkt angreift, werden viele Menschen in Deutschland zu den beiden Parteien ganz rechts und ganz links überlaufen. Ich denke, das könnte eine große, große politische Verschiebung in Deutschland sein, die, wie ich glaube, das Ansehen der Randgruppen, der Extremen erhöhen und möglicherweise sogar der Demokratie in Deutschland schaden würde, wenn die Macht an diese antidemokratischen Parteien übergeht. Nun, die deutsch-russischen Beziehungen müssen unbedingt beobachtet werden. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, hat dazu einen großartigen Artikel mit dem Titel »Deutschlands Geheimabkommen mit Russland« aufgedeckt. Aber ein großer Teil dieser Nachrichten, ein großer Teil dessen, was mit Russland geschieht, dreht sich um Wladimir Putin, diese zentrale Schlüsselfigur. Und wir alle spekulieren, kommt er? Wird er gehen? Wird er bleiben? Was wird dort passieren? Aber ich denke, die Tatsache, dass sich so viele Weltereignisse um diesen einen Mann drehen, hat die biblische Prophezeiung bereits erfüllt.
Ich denke, das ist ein berechtigtes Argument. Wissen Sie, es stimmt, dass der Krieg nicht so verlaufen ist, wie Putin und seine Regierung und sein Volk es sich vorgestellt haben. Und diese neue ukrainische Invasion ist ein echtes blaues Auge für die Russen und ein bedeutender Rückschlag. Aber das bedeutet nicht, dass es das Ende des russischen Krieges ist. Und ich weiß nicht einmal, ob man sagen kann, dass Russland damit unbedingt verliert. Wissen Sie, Russland macht immer noch kleine Fortschritte in der Ukraine. Natürlich geht das mit einem erstaunlichen Verlust an Menschenleben einher, aber Putin hat eine bemerkenswerte Toleranz gegenüber Opfern. Soweit wir das beurteilen können, scheint es ihm nichts auszumachen, Zehntausende seiner Männer zu töten, um seine Ziele zu erreichen. Und er ist nach wie vor wild entschlossen, die Ukraine zu erobern. Diese neue Invasion der Ukraine könnte Putin sogar dazu bringen, in seinem Kampf gegen die Ukraine einen anderen Gang einzulegen und eine noch aggressivere Taktik anzuwenden. Aber in jedem Fall bleibt er fest entschlossen, diesen Krieg zu gewinnen. Und die Bibel gibt uns einige Einblicke in diese Entschlossenheit. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, hat uns auf Hesekiel, Kapitel 38, aufmerksam gemacht. Und er sagt, dass es hier um einen bestimmten russischen Führer in der Neuzeit geht, einen Führer, der nicht nur über Russland, sondern über einen ganzen Block asiatischer Nationen herrschen wird. Und Herr Flurry sagt, dass der Russe in dieser Passage Wladimir Putin ist. Wir können also immer noch nicht genau sagen, wie sich der russische oder ukrainische Einmarsch in Kursk entwickeln wird oder was die genauen Ergebnisse des Krieges sein werden. Aber Mr. Flurry betont, dass wir uns sicher sein können, dass Putin an der Macht bleiben und sogar noch viel mächtiger werden wird. Und wir haben einen Trendartikel über diese Passage, Hesekiel 38 und andere verwandte Passagen und alles, was Herr Flurry darüber erklärt hat. Er trägt den Titel »Warum die Posaune beobachtet, wie ein russischer Machthaber Asien dominiert«.
Vielen Dank dafür, Jeremiah. Bevor wir Sie gehen lassen, habe ich noch eine Frage an Sie. Japans Premierminister hat, glaube ich, angekündigt, dass er nicht zur Wiederwahl antreten wird. Was bedeutet das für die Zukunft Japans und der japanischen Politik?
Ja, das war eine ziemlich überraschende Ankündigung, die am Mittwoch kam. Fumio Kishida sagte, dass er zurücktreten wird. Er wird bei den Wahlen im nächsten Monat nicht für die Führung der regierenden Liberaldemokratischen Partei kandidieren. Das bedeutet, dass Japan einen neuen Premierminister bekommen wird. Das wird der 33. Premierminister sein, den Japan seit dem Zweiten Weltkrieg hatte. Die Führung des Landes wechselt also recht häufig. Und das bedeutet im Grunde nur, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt in Ungewissheit lebt. Und für das, ich glaube, sechst- oder siebtmächtigste Militär der Welt. So viel wissen wir im Moment noch nicht, aber wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald die Fakten bekannt werden.
Nun, vielen Dank dafür, Jeremiah. Nun, der Krieg in Europa ist etwas Schreckliches, das fast schon normal geworden ist. Nachrichten über Atombomben sind es meiner Meinung nach sogar noch mehr. Wir haben uns seit Jahrzehnten an die ständigen Nachrichten über Atomwaffen gewöhnt, aber einige der wichtigsten Nachrichten aus dem Iran drehen sich darum, dass das Land einer Atombombe immer näher kommt.
Ja, am Mittwoch hat Iran International einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass der Iran in Kürze wieder mit dem Testen von Atombombenzündern beginnen wird, um, so könnte man sagen, andere nukleare Fähigkeiten seines Atomprogramms zu testen. Wir haben viel über einige der Schritte gesprochen, die der Iran bei der nuklearen Anreicherung oder der Entwicklung von Raketen unternommen hat. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Komponenten, die zum Bau einer brauchbaren Atomwaffe beitragen. Und die Herstellung der Bombenzünder selbst ist natürlich eine der wichtigsten. Aber es gibt noch ein paar andere, sagen wir, Manöver, die der Iran mit seinem Atomprogramm unternimmt und die in dem Bericht erwähnt werden. Eines der wichtigsten ist die Umstrukturierung der Organisation für Verteidigungsinnovation und Forschung, was vielleicht nicht allzu bedrohlich klingt. Aber es handelt sich um eine der wichtigsten Abteilungen des iranischen Verteidigungsministeriums, die für die Nuklearforschung zuständig war. Sie ist nicht mehr dem Verteidigungsministerium unterstellt. Jetzt ist es direkt dem Ayatollah unterstellt. Und interessanterweise ist sie auch aus dem Staatshaushalt herausgenommen worden. Sie ist also für keine der vom Parlament veröffentlichten Zahlen rechenschaftspflichtig. Und ich meine, man muss nicht allzu viele Punkte miteinander verbinden, um zu erkennen, dass sie dort viel mehr Geld hineinpumpen werden, als sie es der Öffentlichkeit mitteilen wollen. Und ich sage gerne, dass der Iran in gewisser Weise bereits die Bombe hat. Wir haben unzählige Geschichten darüber gehört, dass sie die Schwelle der Technologie erreicht haben. Es geht nicht darum, dass sie alle Teile zusammenfügen, die sie könnten, wenn sie wollten, dass sie genug Nuklearmaterial haben, um eine Bombe zu bauen. Sie gehen nur nicht den letzten Schritt. Viele Experten sind der Meinung, dass sie das Material nur aufbewahren, um es im Falle eines Konflikts mit Israel oder den Vereinigten Staaten im Handumdrehen zusammenzusetzen und zu sagen, okay, wie gefällt euch das? Und das ist etwas, das wir natürlich beobachten. Das meiste, was der Iran in der geopolitischen Szene tut, aber vor allem Atomwaffen. In Daniel 11, Vers 40, der Bibelstelle, über die wir sprechen, ist die Rede davon, dass der Iran genug Macht bekommt, um den König des Nordens oder Europas anzugreifen, wenn sie der Prophezeiung bis zum nächsten Kapitel folgen. Das ist Daniel 12, Vers 1. Das ist es, wozu das Drängen des Iran führt, Zitat. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Zitat Ende. Und sie können dies mit anderen Prophezeiungen in Verbindung bringen, wie zum Beispiel in Matthäus 24, wo von einer weiteren beispiellosen Krise die Rede ist. All diese anderen Prophezeiungen können nicht von einer separaten, beispiellosen Krise sprechen. Es ist alles dieselbe Krise. Und in Matthäus 24, Vers 22 heißt es ausdrücklich, dass kein Fleisch mehr am Leben sein wird, wenn es nicht abgekürzt wird. Hier ist die Rede von einem Atomkrieg. Es geht um einen globalen Kataklysmus und Daniel sagt ausdrücklich, dass alles mit einem Vorstoß aus dem Iran beginnt. Dieser Atomkrieg beginnt mit dem Iran. Und gibt es einen seinen besseren Weg, einen Atomkrieg oder ein atomares Wettrüsten zu beginnen, als selbst Atomwaffen zu entwickeln? Und unser Chefredakteur, Herr Fleury, hat speziell auf dieses entwickelte Atomprogramm im Iran hingewiesen, das zu Daniel 12 zu Matthäus 24 führt. Darin liegt natürlich auch eine große Hoffnung. Es handelt sich nicht um eine düstere Prophezeiung, denn Daniel 12 endet mit der Aussage, dass ihr Volk befreit und gerettet werden wird. Matthäus 24, 22 endet mit, aber diese Tage werden verkürzt werden. Und Sie können das mit anderen Prophezeiungen vergleichen, die zeigen, dass es mit der Wiederkunft Christi zusammenhängt, mit der Niederschlagung all dieser Kriege und der gesetzlosen Rebellion des Iran und aller anderen Länder und dem Beginn der Utopie. Doch bevor all das geschieht, stehen uns einige sehr turbulente Zeiten bevor und es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, während wir immer näher kommen.
Nun, ich danke Ihnen für diesen Rundumblick. Nun zu den Atomwaffen. Es scheint fast komisch zu sein, das zu sagen, aber es gibt natürlich noch andere Ereignisse im Nahen Osten, über die wir Bescheid wissen müssen.
Ja, zumindest am Tag der Aufzeichnung heute in Doha, Katar, haben die Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas begonnen. Viele Menschen haben nicht geglaubt, dass diese Gespräche überhaupt stattfinden würden. Und es gibt viele Fragen über den guten Willen beider Seiten, ob sie tatsächlich erwarten, ein Abkommen zu erreichen oder auszuhandeln, oder ob sie nur etwas erreichen wollen, um all ihren internationalen Partnern, all den Ländern, die sie unter Druck setzen, zu gefallen. Es gab viele Spannungen darüber, wie der Iran Vergeltung üben wird. Und der oberste Führer, wie viele haben gesagt, dass er immer noch Vergeltung plant, aber bisher ist nichts passiert. Viele Menschen fragen sich, warum. Manche bringen es mit den Waffenstillstandsgesprächen in Verbindung. Vielleicht hofft er, dass dies ein einfacher Ausweg sein wird. Auf jeden Fall hat er viel mehr Druck aus Europa, auch aus Deutschland, bekommen als zuvor. Sogar der Vatikan hat gesagt, dass er den Iran aufgefordert hat, sich zurückzuhalten. Das ist etwas, was wir beobachten werden, denn die katholische Kirche engagiert sich immer mehr im Nahen Osten. Außerdem hat der iranische Präsident Massoud Pezeshkian seine Kabinettskandidaten durch das parlamentarische Verfahren zur Bestätigung geschickt. Aber eine Person, über die wir, glaube ich, schon einmal in dieser Sendung gesprochen haben, ist Abbas Archi. Er war der Nuklearunterhändler für den alten Joint Comprehensive Plan of Action, Barack Obamas Atomabkommen von 2015. Jetzt ist er auf dem besten Weg, Außenminister zu werden. Ein iranischer Abgeordneter zitierte ihn mit den Worten, das JCPOA sei nicht mehr zu retten. In der neuen Regierung liegt unser Schwerpunkt nicht auf der Wiederherstellung des Atomabkommens, sondern auf der Aufhebung der Sanktionen. Zitat Ende. Der Sinn des JCPOA bestand darin, die Sanktionen aufzuheben und im Gegenzug das iranische Atomprogramm etwas zurückzufahren. Aber wenn dieses Zitat aus seiner parlamentarischen Bestätigung wahr ist, bedeutet dies, dass er immer noch versuchen wird, das Atomprogramm voranzutreiben und gleichzeitig die Sanktionen aufzuheben. Sie wollen den Kuchen essen und ihn auch. Wie Sie das anstellen wollen, ist reine Spekulation, aber es passt zu dem Hauptthema, dass wir immer noch davon ausgehen können, dass der Iran auf dem Weg zu einer Atombombe vorankommt. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, haben wir einen Trendartikel mit dem Titel »Warum die Posaune das Streben des Iran nach Atomwaffen beobachtet«. Er kann die ganze Geschichte, sowohl das, was der Iran tut, als auch das, was die Bibel sagt, in einen Kontext stellen.
Vielen Dank dafür, Mihailo. Ich habe ein paar europäische Nachrichten in die Rubriken anderer Leute eingefügt. Es erscheint mir durchaus angemessen, dass europäische Mächte in andere Regionen einmarschieren. Aber ich hatte auch eine eigene europäische Geschichte, die ich Ihnen zum Abschluss bringen wollte. Letzte Woche haben wir mit Andrew über die Schulden der USA gesprochen. Und diese Woche ist eine der größten Geschichten aus Deutschland, die sich seit etwa 2 Wochen abspielt, ein absoluter Kontrast dazu. Daher möchte ich die Dinge in ein paar leicht verständliche Zahlen fassen. Wir können diese beiden Länder, Deutschland und Amerika, als 2 Familien vergleichen, um es einfach zu halten. Diese beiden Familien verdienen beide $100.000 im Jahr. In diesem Beispiel sind die USA mit 123.000 verschuldet und anstatt sie zu tilgen, nehmen sie mehr Geld auf. Sie scheinen von dieser massiven Verschuldung völlig unbeeindruckt zu sein. Sie planen dieses Jahr weitere $7.500 zu leihen. Jetzt steigt ihr Gehalt. Der Preis für ihr Haus steigt. Aber insgesamt handelt es sich um eine hochverschuldete Familie, die keine Pläne hat, die Situation zu ändern. Ihre Schulden wachsen jedes Jahr stärker als ihr Gehalt. Sie verschuldet sich immer tiefer und tiefer. Und wenn Sie diese Familie beraten würden, dann würden Sie ihr sagen, dass Sie das Ruder herumreißen müssen. Und ich glaube, Sie wären am meisten besorgt über diese Haltung der völligen Sorglosigkeit, die Sie nicht einmal auf Ihrem Radar haben. Alles, was auftaucht, wird einfach mit der Kreditkarte bezahlt, das wird sich schon regeln. Wenn also eine Familie mit einem Einkommen von 100.000 pro Jahr ein Einkommen hat, beträgt ihre Verschuldung etwa 60.000, weniger als die Hälfte der amerikanischen. Und sie erwarten, in diesem Jahr nur $1.750 zu leihen, nicht die $7.500, die Amerika zu leihen plant. Aber der größte Unterschied ist die Einstellung zu diesen Schulden. In Deutschland heißt es nicht einfach, ja, was soll's, setzen Sie es auf die Kreditkarte. Sie haben tatsächlich massive Familienstreitigkeiten und Auseinandersetzungen über diese Schulden. Sie sind sehr besorgt über diese Zahl und alle Familienmitglieder bringen Opfer. Sie alle verzichten auf Dinge, die sie gerne hätten, weil sie sich Sorgen über die Höhe der Schulden machen. Und das bringt uns zu dieser Geschichte der letzten Wochen, in der die deutsche Koalition wegen eines Streits über einen Hunderter zu scheitern droht. In dieser Geschichte geht es um viel mehr. Eine $100-Zahlung für eine Familie, das sind $60.000 Schulden und es wird zu einer Scheidung führen oder das ist nicht sicher. Die deutsche Koalition hat viel Streit gehabt. Aber das ist das Bild, das sich hier bietet. Und ich denke, die Geschichte hat 2 Teile. Beide sind wichtig. Der eine ist, wie zerbrechlich die deutsche Koalition ist, dass eine relativ kleine Summe Geld alles zum Einsturz bringen kann. Ich meine, vielleicht wird sie das, vielleicht auch nicht, aber das sagt nicht viel über ihre langfristige Stabilität aus. Aber wenn Sie sehen, wie ernst Deutschland die Verschuldung nimmt, wie groß das Problem in Deutschland ist, dann sagt das meines Erachtens auch viel über die unbekümmerte Haltung der Amerikaner aus. Und zeigt uns, wie besorgniserregend die Haltung der Amerikaner ist. Hier geht es also um den Haushalt für das nächste Haushaltsjahr. Und Deutschland hat in seiner Verfassung ein hartes Limit, wie viel das Land jedes Jahr leihen kann. Und deshalb wollen die deutschen Regierungen Geld ausgeben, insbesondere die Koalitionsregierungen. Koalitionsregierungen wollen wirklich viel Geld ausgeben, denn jetzt haben sie 3 Parteien, die alle eine unterschiedliche Basis haben. Unterschiedliche Wähler, denen sie Vergünstigungen zukommen lassen wollen, die sie auch ausgeben können. Aber diese Linie in der Koalition hindert sie daran, dafür einfach Geld zu leihen. Um dies zu umgehen, haben sie sich zu Beginn des Sommers, im Juni oder Juli, eine kreative Buchführung einfallen lassen. Sie würden Geld von einer staatlichen Investmentbank nehmen. Sie würden es in einen staatlichen Topf verschieben. Außerdem wollten sie die Kredite für die Deutsche Bahn, die Autobahnen und die Straßen neu definieren. Sie wollten die staatlichen Darlehen an diese Unternehmen als Finanztransaktionen umdefinieren und sie dann nicht mehr als Schulden zählen. So wollten sie also das Schuldenproblem umgehen. Sie einigten sich im Juni, Juli auf den Deal, aber dann ordnete Finanzminister Christian Lindner eine Untersuchung an, um festzustellen, ob der Deal legal war oder nicht. Und die Untersuchung kam zurück und sagte, nein, es ist nicht legal. Und so müssen Sie nun weitere Einsparungen finden. Und der Hauptteil, auf den Sie sich konzentrieren, ist die Entnahme von Geld aus dieser Investmentbank. Und das sind 5 Milliarden Euro. Die deutsche Wirtschaft erwirtschaftet jedes Jahr 4 Billionen Euro. Es handelt sich also um eine relativ kleine Summe und die Koalitionsregierung verstrickt sich in einen dieser anderen existenziellen Streitigkeiten über die Koalitionskrise. Nun, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie nicht fallen wird. Alle diese Parteien würden bei einer morgigen Wahl furchtbar abschneiden, und das wissen sie alle. Sie haben also einen guten Grund zu versuchen, bis zur nächsten Wahl so lange wie möglich zusammenzuhalten. Aber was für eine Entlarvung der schwachen deutschen Regierung. In der kostenlosen Broschüre. Ein starker deutscher Anführer steht unmittelbar bevor, erfahren Sie, warum wir einen radikalen Wechsel in der deutschen Regierung erwarten. Und wenn sich die deutschen Parteien streiten, zanken, auseinanderfallen, dann zeigt das, dass Deutschland lange Zeit um eine funktionierende Regierung, eine wirklich stabile, starke Regierung gekämpft hat. Und ich denke, wenn die Menschen das sehen und in einer gefährlichen Welt leben, werden sie sich einen starken Führer wünschen. Und das ist der europäische Antiochus, über den wir gleich zu Beginn mit Andrew gesprochen haben. Und dieser starke deutsche Anführer steht unmittelbar bevor. Die Broschüre wird Sie durch einige dieser Schriften führen, die Prophezeiung eines Antiochus. Es wird Ihnen etwas über die Geschichte erzählen. Es wird Ihnen erklären, warum wir einen starken Anführer in Deutschland erwarten und warum dies eine so wichtige Prophezeiung ist. Diese Figur wird die biblische Prophezeiung wirklich vorantreiben. Diese Broschüre zeigt also, warum wir ihn erwarten. Und ich denke, all diese Koalitionsstreitigkeiten in Deutschland zeigen uns, dass wir kurz davor sind. Dieser Mann wird sehr bald kommen, denn die deutsche Regierung kämpft gerade damit, die Geschäfte wie gewohnt weiterzuführen. Es gibt ein echtes Bedürfnis nach einer starken Führungspersönlichkeit, die das alles in Ordnung bringt. Aber dann ist da noch der zweite Teil, Amerikas Schulden. Zumindest Deutschland versucht, das Schuldenproblem in den Griff zu bekommen, während Amerika es mühelos ignoriert. Und ja, in Deutschland gibt es eine Menge Stress, weil man versucht, die Schulden in den Griff zu bekommen. Aber es wird viel einfacher sein, sie jetzt unter Kontrolle zu bekommen, als sie explodieren zu lassen. Und in Amerika gibt es keine Anzeichen dafür, dass man versuchen wird, das Ganze unter Kontrolle zu bringen. Sie werden sie einfach explodieren lassen, und das ist eine weitere Prognose, auf die wir warten. Wir haben einen Trendartikel, warum die Posaune den wirtschaftlichen Zusammenbruch Amerikas beobachtet. Wir haben letzte Woche ausführlicher darüber gesprochen. Und es besteht ein Zusammenhang. Amerikas wirtschaftlicher Zusammenbruch wird dabei sehr wahrscheinlich eine Rolle spielen. Das ist ein massiver Aufruhr für jeden in der Welt. Das ist eine Krise für Europa. Das wird eine Rolle dabei spielen, dass Europa einen starken Führer braucht, der es aus dem Schlamassel holt. Andrew hat letzte Woche über einige Aussagen von Herbert W. Armstrong gesprochen, die besagen, dass ein Zusammenbruch der amerikanischen Wirtschaft zum Aufstieg eines vereinten Europas unter diesem starken Mann führen wird. Bleiben Sie also dran. Behalten Sie auch diese Geschichte im Auge. Das war der Überblick über alle Nachrichten dieser Woche. Vielen Dank an alle unsere Diskussionsteilnehmer. Wenn Sie irgendwelche Kommentare oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an info@dieposaune.de. Bitte geben Sie uns ein Like, ein Abonnement, hinterlassen Sie uns einen Kommentar, der uns auf YouTube oder auf Rumble hilft, wo auch immer Sie dies hören. Sie können diese Sendung auf Apple Podcast, auf Spotify und an vielen anderen Orten hören. Wir sind am Mittwoch wieder da. Bis dahin, behalten Sie Ihre Welt im Auge.